Auch von meiner Seite aus einen schönen guten Morgen. Und bevor ich mit der Predigt starte, möchte ich noch ein Gebet sprechen, Gott bewusst um seinen Segen, seine Leitung bitten. Und Vater, so danke ich dir für das, was wir einfach wissen dürfen, was du schenkst. Dass wir wissen dürfen, die Ewigkeit, sie ist unser Zuhause bei dir. Du hast einen Platz für uns bereitet. Und das darf uns so ein Trost sein, wenn wir jetzt nochmal uns gerade vor Augen geführt haben, wen du heimgeholt hast im vergangenen Jahr. Danke für diese ewige Gewissheit, die wir in dir haben dürfen. Du bist großartig. Du hast den Weg freigemacht. Und danke, dass du uns auch diesen Tag heute schenkst, dass wir uns das nochmal bewusst in Erinnerung rufen können. Dass wir Trost empfangen können bei dir. Dass wir schauen können auf das, was du schenkst an Hoffnung, denn du hast sie gegeben. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, für diese Predigt, dass es deine Worte sein mögen, die uns Mut und Zuspruch geben, die uns vielleicht auch herausfordern mögen, auf dich zu blicken, Herr. Herr, bitte gebrauche du mich dazu und bitte verherrliche du dich dadurch und bitte segne du diesen weiteren Verlauf des Gottesdienstes. Wir wollen ihn in deine Hände legen. König Jesus, zu deiner Ehre. Amen. Ja, heute ist Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag. Ein besonderer Feiertag. Denn er ist ein stiller Feiertag. Er steht dafür, als dass wir uns an die im vergangenen Jahr Verstorbenen bewusst noch einmal erinnern. Und das haben wir ja eben hier gemacht mit den Kerzen. Um diesem Gedenken Raum zu geben. Und damit das bei uns im Land Raum findet, was im Alltag ja auch immer ein bisschen schwierig sein mag, auch dem Gestalt zu geben, gibt es in Deutschland laut Gesetz, Millie hat es eben schon angedeutet, bestimmte Uhrzeiten, wo keine Märkte erlaubt sind, keine Tanzveranstaltungen, keine Sportveranstaltungen. Und die genaue Uhrzeit kann je nach Bundesland variieren. Bei uns in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass das zwischen 5 und 18 Uhr der Fall ist. Und das ist der Grund, warum im Kreisliga-Fußball die Spiele gestern stattgefunden haben, wie zum Beispiel bei mir, sofern sie nicht ausgefallen sind, weil es zu kalt ist für den Platz und der gesperrt war. Oder warum Spiele heute ab 18 Uhr stattfinden. Die Zeit davor ist reserviert für das Gedenken. Denn heute ist ein stiller Feiertag, ein Gedenktag. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich besonders fragwürdig, warum die Fußball-WM in Katar ausgerechnet heute Nachmittag um 17 Uhr deutscher Zeit beginnt. Das hätte man sicherlich besser lösen können, indem man vielleicht den einen Tag noch gewartet hätte, wie es ursprünglich übrigens auch mal gedacht war. Aber Geld regiert die Welt. Gleichzeitig ist dieser Totensonntag aber auch Ewigkeitssonntag. Er ist dafür da, dass wir einen Blick in die Zukunft werfen, auf die Auferstehung, auf das ewige Leben. Denn wie wir gerade in diesem Lied so schön singen durften, wir als Christen, die an Jesus Christus glauben, wir dürfen wissen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Ewigkeit, sie ist unser wahres Zuhause. Und es gibt eine Person aus dem Alten Testament, und die ich euch heute mit in das Leben hineinnehmen möchte, die das Zeit ihres Lebens schon auf eine beeindruckende Art und Weise begriffen hat. Eine Person, die einen sehr speziellen Tod erlebt hat. Die Rede ist von einer der größten Persönlichkeiten der gesamten Bibel, nämlich von keinem geringeren als Mose. Ein bewegtes Leben und ein außergewöhnliches Lebensende. Ein Leben, bei dem der Titel sowas von zutreffend ist, wenn der Tod nicht das Ende ist. Bevor ich den Predigttext dazu lese, möchte ich uns noch kurz ein paar Hintergründe zu dem sagen, wo dieser Text steht, damit wir den besser einordnen, besser verstehen können, was da passiert. Wir befinden uns im 5. Buch Mose ganz am Ende. Und mit dem 5. Buch Mose endet eben auch das Leben des Mose, der womöglich größten Persönlichkeit im Alten Testament. Das Volk Israel, es ist soeben 40 Jahre durch die Wüste gewandert und steht nun ganz dicht an der Grenze zu dem versprochenen, zu dem verheißenen Land. Das geschieht dann auch später unter Josua, unter dem Nachfolger von Mose. Und in den letzten Kapiteln dieses Buches hat Mose zum Ende seines Lebens dem Volk Israel nochmal einige Worte mitgegeben. Worte der Zuversicht, auch Worte der Warnung. Da werfen wir später auch noch einen kurzen Blick rein. Und das letzte Kapitel eben, dieses Kapitel 34 im 5. Buch Mose, berichtet dann eben über den Tod dieses großen Mannes Mose. Und das schauen wir uns nun an. Dazu lese ich 5. Mose 34, Verse 1 bis 8. Dann stieg Mose vom moabitischen Steppengebiet hinauf auf den Berg Nebo, auf den Gipfel des Pisga, der östlich von Jericho liegt. Dort oben zeigt ihm der Herr das Land, das zu seinen Füßen ausgebreitet war. Die Landschaft Gilead und die daran anschließenden Gebiete bis hinauf zum Stammesgebiet von Dan. Das ganze Gebiet des Stammes Naphtali, das Gebiet der Stämme Ephraim und Manasse, und das ganze Gebiet des Stammes Juda bis zum Meer im Westen. Ebenso das Südland und die Senke von der Palmstadt bis nach Zoar. Er sagte zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen und von dem ich zu ihnen gesagt habe, euren Nachkommen will ich es geben. Du hast es jetzt mit eigenen Augen gesehen, aber du selbst darfst es nicht betreten. So starb Mose, der Bevollmächtigte Gottes im Land Moab, wie der Herr es bestimmt hatte. Gott begrub ihn dort im Tal gegenüber von Bet Pegor. Bis heute weiß niemand, wo sein Grab ist. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Aber bis zuletzt war er rüstig geblieben und seine Sehkraft hatte nicht nachgelassen. 30 Tage lang hielt das ganze Volk im moabitischen Steppengebiet für ihn die Totenklage. Ein außergewöhnliches Ende eines außergewöhnlichen Mannes. Und der Mose wusste, dass sein Ende unmittelbar bevorsteht. Gott hat ihm das ein gutes Kapitel vorher angekündigt. Als er diese Momente hier erlebt, wusste er, was auf ihn zukommt. Gott hat ihm auch den Befehl gegeben, geh auf den Berg Nebo. Und Gott hatte ihm gesagt, dort wirst du sterben. Und Mose folgt seinem Befehl. Damit wir mal ein Stück weit einen Eindruck kriegen, wo sind wir da eigentlich? Von wo konnte Mose das Land sehen, wie dass wir so ein Stück weit damit hineingenommen werden, habe ich euch meine Karte mitgebracht. Ist ein bisschen hell, ich hoffe, man kann sie ganz gut sehen. Hier seht ihr das Tote Meer. Und so am Nordende des Toten Meeres, ein Stück östlich, seht ihr hier schön eingekreist, den Berg Nebo. Und dort auf dem Gipfel Pisga am Berg Nebo, dort steht Mose in diesem spannenden Moment. Und dort zeigt Gott ihm das ganze verheißene Land, das er für sein Volk Israel vorherbestimmt hat. Nach und nach kriegt Mose alles zu sehen. Womöglich ist es so, dass Gott ihn dazu auf übernatürlicher Weise befähigt hat, denn von seiner Position aus, wir sehen hier 800 Höhenmeter der Berg Nebo, konnte er zwar eine Menge überblicken, aber nicht das gesamte Land und auch nicht das Meer im Westen, wie es im Text steht, das Mittelmeer. Das liegt daran, dass hier so eine Gebirgskette ist, die an weiten Teilen höher ist als der Berg Nebo, auf dem er steht. Also rein menschlich konnte er nicht alles sehen, wie auch immer das abgelaufen ist. Gott hat Mose das ganze Land gezeigt, von Norden bis Süden, alle Einzelteile. Und das Ganze hat Gott nicht gemacht, um noch einmal in der Wunde zu stochern. Hier, du Mose, du darfst dieses tolle Land nicht betreten. Sondern was Gott da macht, ist Folgendes. Er führt ihm deutlich vor Augen, dass er treu zu seinen Versprechen steht. Gott steht zu dem Eid, den er mehrere hundert Jahre Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Vielleicht kurz ein Vergleich dazu, damit uns das ein Stück weit klarer wird, was da eigentlich in diesem Moment passiert. Stellen wir uns mal vor, bekannte Persönlichkeit Martin Luther, ist ungefähr 500 Jahre her, dass dieser Mann gelebt hat. So, und dem wird irgendwas zu seinen Lebzeiten versprochen. Ist jetzt egal was. Und wir stellen uns vor, heute wie in unseren Tagen, dieses Versprechen, was Luther bekommt, wird heute eingelöst. Da ist so viel passiert in der Zwischenzeit, so viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, die vergangen sind. Generationen von Menschen, die geboren wurden, die heimgegangen sind. Und dann wird lieber dieses Versprechen erfüllt, was einem Martin Luther vor 500 Jahren gegeben wurde. Klingt ein bisschen verrückt und abstrakt vielleicht, aber das ist die Größenordnung dessen, was Mose da auf dem Berg Nebo erlebt, was er gezeigt bekommt. Die Treue Gottes über Hunderte von Jahren. Und nachdem Gott dem Mose das gezeigt hat, stirbt er. Und das Außergewöhnliche an dem Tod des Mose ist, dass er seine letzten Augenblicke auf der Erde in intimer Vertrautheit mit Gott verbringt. Da ist kein weiterer Mensch in der Nähe, nur Gott und Mose, nur die beiden. Und dann kommt es tatsächlich so, dass Gott selber den Mose beerdigt, so steht es hier in dem Text. Und das ist mal eine Beerdigung. Gott begräbt Mose. Unvorstellbar. Der hebräische Text, da ist da aber eindeutig, dass Gott derjenige ist, der Mose begräbt. Wie er das gemacht hat, ob er zum Beispiel das durch das Wirken seiner Engel gemacht hat, das beantwortet der Text nicht. Aber die größte Ehre für Mose zum Ende seines Lebens ist, dass Gott selber ihn begräbt. Das Volk bleibt natürlich nicht im Dunkeln über seinen Tod, auch wenn jetzt bei diesem Begräbnis niemand dabei gewesen sein mag. Sonst wäre das mit der Totenklage, von der der Text uns dann im Anschluss berichtet, auch schwierig geworden, wenn es keiner gewusst hätte. Die dauert übrigens mit 30 Tagen auch ziemlich lange. Bei einer anderen, sehr berühmten Persönlichkeit Israels, nämlich Jakob, dauerte die Totenklage nur 7 Tage. Bei Mose 30. Also der Tod von Mose, der war bekannt, aber bei der Beerdigung, da war niemand dabei außer Gott. Und das Verrückte daran ist das auch, oder eine Folge dessen ist, dass die Leute zwar ungefähr wussten, hier und da ist Mose begraben, aber der genaue Ort seines Grabes, der war nicht bekannt. Auch wieder total verrückt, diese Vorstellung. Ein möglicher Grund, warum Gott das so gemacht hat, dass er das Volk Israel dem genauen Ort nicht verraten hat, mag sein, dass Gott sein Volk ganz gut kannte. Denn was Gott selbstverständlich nicht wollte, ist, dass es da eine Art Grabeskult um das Grab des Mose gibt. Denn das Volk Israel ist ja ganz gut daran gewesen, Dinge oder Gegenstände anzubeten. Denken wir zum Beispiel 2. Mose 32 an das goldene Kalb. Oder denken wir 4. Buch Mose 21 kann man das nachlesen und in 2. Könige 18 Vers 4 wird's dann aufgezeigt, die bronzene Schlange. Also das Volk Israel, das es sich vor Dingen, die eigentlich wie bei der bronzenen Schlange etwas Gutes waren, niedergeworfen haben vor dem Gegenstand, das dann missinterpretiert haben. Gott kannte die Gefahr dieses Volkes und wollte sie vielleicht ein Stück weit vor sich selber schützen. Denn das Testament von Mose soll nicht sein Grab sein, sondern das Wirken Gottes durch Mose im Volk der Israeliten und dass dies unter den Israeliten lebendig bleibt. Sodass eben auch nach den Lebzeiten von Mose deutlich wird, der Tod ist nicht das Ende. Ich möchte an dieser Stelle mal einen kurzen Rückblick auf das Leben von Mose werfen und dabei auch, so gut es uns möglich ist, einen Blick in sein Innenleben wagen. Also wie intensiv muss für Mose allein schon dieser Moment auf dem Berg Nebo gewesen sein? Der steht da, Gott zeigt ihm das ganze verheißene Land und womöglich lässt er dort, weil er weiß, das sind jetzt seine letzten Momente, auch vielleicht nochmal sein Leben Revue passieren. Dann kommt ihm so vor Augen, 40 Jahre lang hat dieser Mann das mitunter sehr schwierige Volk Israel geleitet. 40 Jahre. Und das hat ihm eine ganze Menge abverlangt. Das hat ihm auch an manche Grenze stoßen lassen. Gleichzeitig hat dieser Mose aber auch unfassbare Momente erlebt. Er hat mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Sein Gesicht hat geleuchtet, sodass er es bedecken musste, damit nicht das Volk Israel geblendet wird von der Herrlichkeit die da durch ihn scheint. Er durfte für einen kurzen Moment einen Schimmer von Gott sehen, als dieser in seiner Herrlichkeit an ihm vorbeigezogen ist. Das sind alles Dinge, die der Mose erlebt hat. Und ganz nebenbei war Mose auch später im Neuen Testament dann gemeinsam mit Elia bei der Verklärung von Jesus dabei. Also dieser Mose, es ist eine der Persönlichkeiten der Bibel schlechthin, der hat was erlebt. Und der hat von Gott eben diesen Auftrag bekommen, das verheißene Land, das Volk Israel in das verheißene Land zu führen, es dahin zu leiten. Die Aufgabe, so weit, so gut, dann ist da noch dieses störrische und manchmal sehr schwer zu erziehende Volk Israel. Denn der Mose, als er da auf dem Berg Nebo steht, weiß, knapp 40 Jahre vorher stand er schon einmal an dieser Schwelle zum verheißenen Land. Da war das Land auf dem Präsentierteller, bereit, dass das Volk Israel einziehen kann. Und was macht das Volk Israel? Es kneift und sagt, oh nein, wir sind wie Heuschrecken in den Augen der Bewohner. Wir werden das nie schaffen, dieses Land einzunehmen. Oh nein, das machen wir nicht, das wollen wir nicht. Schönen Dank auch, liebes Volk, hat sich Mose womöglich gedacht, als Gott dann festsetzt, ihr zieht nun erstmal schön 40 Jahre durch die Wüste. Das war nicht Moses Schuld, dass das Volk diesen Umweg gegangen ist. Das hatte das Volk zu verantworten. Und Mose muss diese Folgen mittragen. Dann aber hat auch Mose in der Folge dann einen folgenschweren Fehler begangen, als er bei einem Wunder Gottes, als dieser mal wieder Wasser aus dem Felsen geschenkt hat, nicht Gott die Ehre gegeben hat, sondern sich selber. Und dann durfte er eben auch nicht das verheißene Land sehen. Gott hat ihm gesagt, dass auch ihm das nicht erlaubt wird. Aber Mose blieb der Leiter des Volkes und er blieb treu, der Leiter des Volkes Israel. Er führt es dann im Anschluss 40 Jahre und er nimmt seine Verantwortung wahr, und führt es in die Richtung verheißenes Land. Und das, obwohl er wusste, er selber wird dieses Ziel nicht mehr erreichen, das Land zu betreten. In dieser Spannung hat der Mose knapp 40 Jahre gelebt. Ich finde das schwer vorzustellen, wie das für den Mose da gewesen ist. Es ist vielleicht, ich bringe mal ein, zwei Vergleiche, vielleicht helfen die uns, vielleicht auch nicht, dann seht es mir bitte nach. Wir stellen uns mal vor, da ist kommt jetzt aus meinem Gebiet, ein Fußballtrainer, der übernimmt ein Fußballteam in der 4. Liga, steigt auf, steigt nochmal auf und steigt nochmal auf, ist in der 1. Liga und sagt, liebes Team, ihr habt es euch verdient, in der 1. Liga zu sein, ich hör auf. Oder ein Hausbauer, der ein Haus baut, es fertigstellt und dann abtritt und es nie betritt. Der aber bis zum Ende seine Verantwortung wahrnimmt, dass das Haus fertig wird, dass es gut gemacht wird und dann geht. Das klingt verrückt, aber so, beziehungsweise noch unendlich viel krasser, ist es für Mose gewesen. Wie ist dieser Mose damit umgegangen? Muss ihm das nicht das Herz zerrissen und irgendwie bitter gemacht haben? Er arbeitet die ganze Zeit irgendwo auf ein Ziel hin, welches er selber nie erreichen wird? Ganz schön abgefahrene Situation. Und umso bemerkenswerter ist es, wenn wir jetzt reinschauen, was wir in den letzten Worten von Mose lesen, die direkt in dem Bericht vor seinem Tod stehen. Da nimmt uns Mose ein Stück weit mit hinein. Und das wollen wir uns mal anschauen. 5. Mose 26, 33, 26 bis 29. Weiter sagte Mose: Kein anderer Gott ist dem Gott Israels gleich, dem Gott Jeschuruns. Jeschurun ist übrigens ein Ehrenname für das Volk Israel. In seiner Majestät fährt er über den Himmel. Auf den Wolken eilt er dir zu Hilfe. Der ewige Gott ist deine Zuflucht Israel. In seinen Armen fängt er dich auf. Er hat deine Feinde vor dir vertrieben und dir befohlen, vernichte sie. Nun wohnst du in sicheren Grenzen, ausgesondert aus den übrigen Völkern. Tau und Regen schenkt dir der Himmel, Korn und Wein bringt die Erde in Fülle hervor. Wie glücklich bist du, Israel! Kein anderes Volk kann sich mit dir vergleichen, denn der Herr ist dein Helfer. Du kannst dich auf ihn verlassen, er ist für dich wie ein schützender Schild und ein scharfes, siegreiches Schwert. Deine Feinde müssen dich um Gnade bitten, doch du schreitest stolz über sie hinweg. Als Mose diese Worte sagt, wusste er genau, dass seine letzten Stunden bevorstehen. Er wusste schon lange, er wird das verheißene Land nicht betreten. Und dann preist er Gott auf eine Art und Weise, dass er sich mit seinen Worten fast überschlägt. Er besingt die Größe Gottes. Diese Verse sind das Ende einer prophetischen Schau. Natürlich müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, das zu überinterpretieren. Aber wenn wir uns so diese Kapitel vorher ansehen und so einen Eindruck gewinnen, wie es in dem Innenleben von Mose aussah, dann scheint er das offensichtlich sehr gut verarbeitet zu bekommen, dass er Zeit seines Lebens eben das verheißene Land nicht mehr betreten wird. Da ist keine Spur von Bitterkeit, Kummer oder Vorwürfen gegenüber Gott, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und das ist so beeindruckend, wie dieser Mose damit umgeht. Vielleicht mag da manchmal Trauer oder ein Schmerz gewesen sein, aber er wusste, wie er damit umzugehen hatte. Da ist keine bittere Wurzel in ihm, sondern eine Haltung der Liebe, eine Haltung der Demut. Und wenn man sich das alles so anschaut, dann wird deutlich, dass dem Mose klar war, da ist eine Hoffnung weit über das irdische Land, über das verheißene Land hinaus. Mose konnte mit Bestimmtheit sagen, der ewige Gott, der ist deine Zuflucht, Israel. Gott ist deine Zuflucht. Und aus diesem Wissen heraus bekommt das Land dann seine Bedeutung, auf welches Mose dann in den Versen danach näher eingeht. Nur das Land an sich, das ist nicht das, was so atemberaubend ist, sondern das Land wird erst dadurch so grandios, weil Gott es dazu macht. Er könnte auch jeden anderen Landstrich dazu auswählen. Aber Gott hat sich eben entschieden, diese Landesgrenzen auf eine besondere Art und Weise zu segnen. Aber der wesentliche Faktor dafür ist und bleibt Gott selber, weil er da ist, weil er die Zuflucht Israels ist, weil er der Helfer, der schützende Schild ist. Deshalb darf Israel sich glücklich schätzen, wie er in Vers 29 schreibt. Und dieses Wort glücklich schließt das Handeln des Gläubigen im Übrigen mit ein, dass er sich an Gottes Prinzipien orientiert und danach lebt. Das bringt dieses Wort mit sich. Das ist die Voraussetzung für dieses Glücklichsein, welches in der Bibel auch hin und wieder als Einleitung bei Segensformeln verwendet wird, wie im Psalm 1 zum Beispiel. All diese Dinge sind dem Mose bewusst, als er da am Ende seines Lebens steht. Okay, ich werde dieses Land nicht betreten dürfen, aber ihm ist bewusst, es geht um Gott selber. Kannst du bitte einmal weiterklicken, Jonathan? Die nächste Folie. Es geht darum, die Zuflucht bei Gott zu haben. Und das ist eine ewige Zuflucht, die alles Irdische übersteigt. Und das ist die Hoffnung, die Mose jeden Tag begleitet und geleitet hat, die ihn tief im Herzen hat wissen lassen, das verheißene Land, das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommen wird. Und es konnte niemand besser wissen als Mose selber, denn der kannte ein Stück weit die Herrlichkeit Gottes. Er wusste, ich brauche kein schönes Land auf der Erde, sondern mit Gott hat er alles, was er braucht. Der Mose, der spricht hier so, als würde er die Worte von Jesus an seine Jünger in Johannes 14 schon kennen, dass es im Haus seines Vaters viele Wohnungen gibt. Dort sagt Jesus, und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Jesus bereitet einen Platz für diejenigen vor, die zu ihm gehören, die an ihn glauben. Und Mose hat schon damals etwas ganz tief in seinem Herzen gehabt, was für uns heute hier genauso wesentlich ist. Hast du Gott, hast du alles. Und das ist für uns heute, die wir hier sitzen, an diesem Toten- und Ewigkeitssonntag, das ist für uns Trost, aber auch Herausforderung zugleich. Ein Trost, weil wir wissen dürfen, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir auf der Erde hier nichts Wesentliches verpassen. Selbst wenn wir ein Haus bauen und am Tag der Fertigstellung versterben sollten, selbst wenn wir am Tag vor der Hochzeit heimgeholt werden, ja, ich weiß, krasses Beispiel, wünsche ich niemandem, aber für den Mose war das nicht weniger krass, was er erlebt hat. Wir dürfen diesen Zuspruch haben, wenn wir zu Gott gehören, wartet das Beste noch auf uns. Und nichts hier auf der Erde kann wichtiger sein als eine ewige Zuflucht bei Gott. Und der Grund, dass das so ist, dass wir das wissen dürfen, das hat Gott selber für uns gewirkt. Denn Jesus ist für uns ans Kreuz von Golgatha gegangen und hat die Strafe, die eigentlich wir verdient hätten, auf sich genommen. Und wir dürfen wissen, dieser Jesus, er hat den Tod besiegt. Und unser Anteil daran ist, dass wir diese Botschaft annehmen, dass wir bekennen, okay, wir schaffen das nicht alleine, wir brauchen diesen Gott. Wir können es nicht selber. Wir brauchen sein Geschenk der Gnade, seine offenen Arme, die da sind. Dann dürfen wir wissen, wir haben eine ewige Zuflucht bei Gott und damit alles, was wir brauchen. Genauso wie diese Botschaft ein Trost für uns ist, ist es aber auch eine Herausforderung auf uns. Ein Auftrag, den Gott an uns hat. Nämlich, dass wir während unseres Lebens hier auf der Erde entsprechend schon die Prioritäten und den Fokus auf Gott, auf sein Reich legen. Dass wir uns nicht in dem Leben hier auf der Erde verlieren und uns zum Beispiel die Finanzen, die Gesundheit, die Anerkennung bei anderen Menschen, den Blick für das Reich Gottes vernebeln. Dass wir uns eben nicht um unser eigenes Leben drehen und es uns egal wird, ob Menschen Jesus kennenlernen, ob Menschen in der Nachfolge wachsen und Gott durch unser Leben geehrt wird. Versteht mich bitte nicht falsch. Dinge wie Geld oder Gesundheit sind nicht unwichtig. Wir tragen für diese Verantwortung und müssen die beachten. Aber was ich meine, ist die Frage, wo liegt denn unser Hauptfokus? Was für eine Perspektive haben wir? Steht dort Gott und sein Reich im Mittelpunkt? Oder ich und mein Reich? Und da dürfen wir wissen, das Evangelium in Jesus Christus ist uns Trost und Antrieb zugleich. Denn Jesus ist auch für jeden Moment unseres Lebens von dir und von mir gestorben, indem es uns in erster Linie um uns selber ging. Wo wir unsere Prioritäten im Leben auf der Erde im Fokus hatten und Gott vergessen hatten. Wo Bequemlichkeit oder Sorgen und somit das irdische Leben uns bestimmt hat. Für jeden dieser Momente ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen, hat die Schuld getilgt. Wir dürfen wissen, das ist vergeben. Das ist großartig. Wir sind frei davon. Und genau durch diese Gnade, durch diese Vergebung möchte Jesus uns da im Herzen packen und uns verändern. Da ist seine Liebe, seine Botschaft des Evangeliums unser Antrieb. Er will uns nämlich dahingehend verändern, dass wir immer mehr und mehr das Reich Gottes vor Augen haben. Dass es unser Herzensanliegen wird, unsere Priorität Nummer eins, dass er geehrt wird, sein Reich gebaut wird und dass unser Leben und unsere Belange dem untergeordnet werden. Nun lautet die Frage, was können wir, was kann ich dazu beitragen, um diese Haltung, die der Mose auf eine vorbildliche Art und Weise vorgelebt hat, ein Stück weit zu trainieren, mich darin von Gott verändern zu lassen, dass mir Gottes Reich immer wichtiger wird, dass sich tief in mein Herz einprägt, diese Haltung, habe ich Gott, habe ich alles. Zwei Dinge will ich dazu nennen, die wir von dem Mose lernen können. Das erste ist Zweisamkeit mit Gott. Dieser Mann Mose, diese krasse Persönlichkeit, hat viel Zeit bewusst in der Zweisamkeit mit Gott verbracht. Und ich bin überzeugt, dass Mose all die Zeiten der intimen Vertrautheit, von denen die Bibel uns berichtet, ihn ungemein geprägt und verändert haben. Da war eine Beziehung, die über Jahrzehnte mit Leben gefüllt war. Ein Miteinander des Redens und des Zuhörens, des einfach mal so miteinander Zeitverbringens, des Staunens über Gottes Größe, seine Majestät, seine Schönheit, auch des sich von Gott korrigieren Lassens, etwas sagen lassen. Ich lese da im Leben von Mose wenig von Zwang oder von stupider Zeit mit Gott, die immer und immer und immer wieder gleich abläuft. Sondern da war ein lebendiges Miteinander. Nicht so etwas wie, wir nehmen den Telefonhörer ab, sagen Gott unsere täglichen Anliegen und spulen sie ab und zack, legen wieder auf. Fertig. Nein, so war das nicht bei Mose. Der hatte eine Beziehung, ein lebendiges Miteinander mit dem ewigen Gott. Und wir, die wir heute hier sind, wir haben das Privileg, dass jeder, der an Jesus glaubt, den Geist Gottes in sich trägt. Wir haben 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, die Möglichkeit, mit Gott Zeit zu verbringen. Er ist immer für uns da. Die Frage ist nur, ob wir für ihn da sind. Und es gibt so viele Wege, diese Beziehung mit Gott zu gestalten. Das Wesentliche ist eben, das regelmäßig mit Leben zu füllen. Und ich möchte dich heute fragen, was ist dein Weg, der sich bei dir bezüglich der Beziehungspflege mit Gott am besten etabliert hat? Wenn du das so reflektierst, wo hast du den Eindruck, das hilft dir in deiner Beziehungspflege mit Gott immer wieder sehr? Und vielleicht merkst du auch gerade, wenn dir das vor Augen kommt, dass du das in letzter Zeit ein wenig vernachlässigt hast. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du diesen Weg wieder häufiger betrittst. Gleichzeitig aber bitte ohne, dass du dich zu sehr auf den Weg darauf festlegst. Und ich möchte euch an dieser Stelle auch gerne den Weg vorstellen, der sich bei mir etabliert hat. Ich habe schon so manche Wege ausprobiert und ich variiere das selbstverständlich auch immer wieder. Aber es gibt eine Sache, wo ich merke, das ist ein Anker, wo ich erleben darf, wo ich feststelle, dass es erheblich dazu beiträgt, meine Beziehung zu Gott zu pflegen. Und bei mir ist es so, das sind Spaziergänge mit Gott. Momente der Zweisamkeit. Einfach mit Gott gemeinsam rausgehen. Ich treffe dabei auch wieder den einen oder anderen, zum Beispiel auch heute Morgen wieder. Es ist immer wieder auch ganz spannend hier in der Gemeindesiedlung, wie viele Menschen dann doch man immer wieder trifft hier. Aber wenn ich diese Zeiten mir nehme, dann ist das immer wieder eine wertvolle Zeit. Eine Zeit, in der ich Gott meine Anliegen bringe. Eine Zeit, in der ich reflektiere über das, was mich gerade beschäftigt oder wo ich zum Beispiel auch über das nachdenke, was ich am Morgen vielleicht in der Bibel gelesen habe. Manchmal gehe ich auch einfach raus, genieße die Landschaft, genieße die Schöpfung, also ich genieße Gottes Schönheit, seine Majestät, seine Größe und danke ihn einfach dafür, dass er so groß ist und merke in diesen Momenten, wie er meine Perspektive da immer wieder verändert, wenn ich mir das vor Augen führe, was er tut. Und ich versuche es auch hin und wieder mal umzusetzen, da habe ich noch erhebliches Steigerungspotenzial zugegebenermaßen, dass ich einfach mal durch die Landschaft gehe, und versuche, Gott zuzuhören. ob er mir irgendeinen Eindruck geben will, mich an irgendwas erinnern will, mir was zu sagen hat. Und sobald ich in meinem Leben feststelle, dass ich diese Spaziergänge, diese regelmäßigen, vernachlässige, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es meist auch ein Indikator dafür, dass meine Beziehung zu Gott gerade etwas oberflächlicher ist. Das ist so ein Wert, sag ich mal, wo ich das ein Stück weit messen kann, dass ich merke, wie intensiv ist gerade meine Beziehung zu Gott, wie pflege ich sie oder wie auch nicht. Was ist dein Weg, das Leben mit Gott zu pflegen? Was hat sich bei dir etabliert? Wie viel Zeit verbringst du wirklich in der Zweisamkeit mit Gott? Hast du wirklich so wenig Zeit, wie du manchmal denkst? Der Mose, der ist uns hier ein atemberaubendes Beispiel. Der hat ein ganzes Volk geführt. Wir lesen von 600.000 Männern plus Frauen und Kinder. Und er hatte dennoch anscheinend genug Zeit dafür. Sind wir ehrlich, machen wir uns nichts vor. Es ist eine Sache der Einstellung und der Haltung. Möchte ich mir die Zeit mit Gott zur Priorität machen oder ist da so vieles andere wichtiger? Das ist das Erste, was ich uns heute mitgeben möchte und wo ich uns herausfordern will, Zeiten der Zweisamkeit mit Gott bewusst zu nehmen, regelmäßig zu nehmen. Das Zweite ist der Dienst im Stillen. Mose hat dem Volk Israel auf eine aufopferungsvolle Art und Weise gedient. Ein starker, dienender Leiter. Er ist für das Volk zum Beispiel vor Gott eingetreten, ohne dass das Volk das großartig mitbekommen haben mag. Gerade wenn Gott zornig war auf das Volk und Mose für die eintritt und Gott bittet um seinen Segen, um seine Vergebung. Und durch das ganze Leben von Mose, wenn wir das uns anschauen, zeigt sich, er hat das Volk Israel geliebt. Und das hat bewirkt, dass er dem Volk bereitwillig, mit Hingabe gedient hat. Nicht hartherzig oder aus Zwang. Mose war ein Diener. Oft genug auch ein stiller, verborgener Diener. Und auch das dürfen wir dem Mose gerne nachmachen. Ich bin überzeugt, dass auch der Dienst im Stillen, im Verborgenen etwas ist, was uns ungemein prägen kann, was uns dabei helfen kann, von Gott unsere Haltung verändern zu lassen. Dieser Dienst im Stillen, der kann sehr verschieden aussehen. Man kann sowas machen wie sauber machen oder aufräumen. Man kann aber auch bewusst für andere Menschen beten. Man kann ein anonymes Geschenk für andere machen. Es gibt viele Wege. Das Gute an dem Dienst im Stillen ist, dieser Dienst, wenn wir es schaffen, ihn für uns zu behalten, den sieht nur Gott. Und das kann uns eben davor bewahren, dass wir uns um uns selber drehen, nach der Anerkennung bei den Mitmenschen ringen oder bei was auch immer. Das kann eine gute Hilfestellung sein, von Gott verändert und geprägt zu werden. Denn der Dienst im Stillen ist ein gutes Training, Training der Demut, um unsere Ausrichtung auf Gott zu schärfen und in der Frucht seines Geistes wachsen zu können. Denn wenn die Frucht des Geistes, also wenn Gottes Wirken in uns wächst, dann dürfen wir wissen, es wächst auch das Reich Gottes. Denn an dieser Frucht haben unsere Mitmenschen Anteil und dürfen sich daran erfreuen. Deshalb will ich uns Mut machen, dass wir uns Mose zum Beispiel nehmen und dem Stillen dienen. Und damit komme ich nun zum Schluss und möchte euch als Musikteam nach vorne bitten. Der Mose. Mose hat ganz genau gewusst, der Tod hat nicht das letzte Wort. Ist nicht das Ende. Natürlich gehören Verlust und Trauer dazu. Gerade an diesem Gedenktag, an diesem toten Ewigkeitssonntag heute. Aber wir dürfen wissen, es bleibt dabei nicht. Es ist eben nicht nur Totensonntag, sondern auch Ewigkeitssonntag. Da ist eben nicht nur der Tod, sondern die Gewissheit der Auferstehung und des ewigen Lebens. Und dieses Nachdenken über den Tod, über die Endlichkeit des Lebens, das kann uns eben helfen, unsere Prioritäten zu schärfen, den Fokus neu auf Gott zu legen, auf sein Reich. Darauf, wo es wirklich drauf ankommt. Mose ist dies gut gelungen. Und ich will uns dazu einladen, es ihm nachzumachen. Denn Gott, er ist ein treuer, ein gnädiger Gott. Gott segne uns, schenke uns sein Gelingen dabei. Amen.